Die Asylpolitik, das ist leider ein Erfolgsthema der Rechten und man muss es halt eben auch sagen, der in Teilen rechtsradikalen FPÖ. Es gibt jetzt einen Europawahlkampf, da wirbt die FPÖ mit dem schönen deutschen Satz, Voten gegen Asylchaoten. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeuten soll. Es geht da auch gar nicht mehr so recht um Inhalte und so. Es wird einfach eine Stimmung erzeugt, indem man irgendwie sagt, ja, das sind Fremde, die wollen wir hier nicht, die werden uns irgendwie was wegnehmen, die sind gefährlich. Und das ist leider ein Thema, das sehr gut verankert wurde und das zieht. Und da muss man sagen, Österreich war immer auch so ein bisschen so ein Laboratorium für den Umgang mit Rechtsradikalismus. Und es ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland halt vielleicht ganz interessant, weil die sich fragen, wie man jetzt mit der AfD umgehen soll. Und da muss man halt eben sagen, ja, wenn man Rechtsradikale einbindet, und bitteschön, die gibt es in der FPÖ, dann werden die nicht irgendwie befriedigt, indem man gewisse Forderungen von ihnen erfüllt und dann werden die irgendwann statuiert, sondern die machen immer weiter. Und wir haben heute eine Situation, in der in Österreich Regierungsmitglieder, also Mitglieder der Regierungspartei, Dinge fordern, die hätten vor 10 Jahren irgendwie zu einem Blauhelmeinsatz in Österreich geführt. Ich möchte diesen ganzen Unsinn des Panoptikum jetzt nicht wiederholen. Also geht es um sowas wie mögliche Kennzeichnungspflicht für Juden und Moslems und so. Also der Tabubruch hört nicht auf. Und dann hat man natürlich gemäßigtere Teile in den Parteien in der Regierung, die sagen, nein, das ist natürlich Unsinn. Und die können dann im Hintergrund eine scheinbar vernünftigere und gemäßigtere Politik machen, die aber auch immer noch hochproblematisch ist. Und das ist, was wir leider im Moment sehen.
Jetzt hat zum Beispiel der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich in seiner Gedenkrede in der Gedenkstätte Mauthausen auch auf den Antisemitismus in der aktuellen österreichischen Regierung hingewiesen, dass diese Regierung, wie zum Beispiel die ungarische Regierung auch, sich ganz klar mit einreihen würde in der Nutzung von klar antisemitischen Verschwörungstheorien. Wie beobachtest du denn diese Phänomene?
Zunächst einmal ist es reizvoll, Ungarn und Österreich zu vergleichen. Viktor Orban hat dieses Schema der illiberalen Demokratie ausgerufen und die beginnt sich auch in Österreich zu implementieren. Aber es gibt auch noch viele Unterschiede. Also es ist noch nicht ganz so wie in Ungarn, das möchte ich sagen. Aber um jetzt auf den Antisemitismus zu sprechen zu kommen, das ist eine ganz entsetzliche Entwicklung und ich möchte das an dieser Krise mit dem ORF-Moderator Armin Wolf kurz charakterisieren, die man, glaube ich, ja auch in Deutschland einigermaßen wahrgenommen hat. Der Armin Wolf hat einen, also auch Spitzenkandidat der FPÖ, Filimski, in der Sendung gehabt und hat ihn mit zwei Plakaten konfrontiert, mit einem Plakat der Jugendorganisation der FPÖ und mit einem Plakat aus dem Stürmer. Und dort konnte man sehen, dass also heute in so Grafiken irgendwie die Moslems dargestellt werden wie seinerzeit die Juden. Und das Merkwürdige ist, was jetzt aktuell zu beobachten ist, dass die FPÖ nicht mehr zurückschreckt, sondern in so einer Art Trumpismus den Angriff nach vorne geht. Und dass jetzt Hans-Christian Strache, der Vorsitzende der FPÖ, tatsächlich sich zu dieser These des Great Replacements, des Bevölkerungsaustauschs bekannt hat, die ist so schwachsinnig, dass ich es kaum wage auszusprechen. Also die These lautet irgendwie, also die Juden schicken die Moslems, um die westliche christliche Zivilisation zu zerstören. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Das sind Thesen von Rechtsradikalen und auch von rechtsradikalen Gewalttätern, wie man halt sah jetzt mit den Attentätern in Christchurch. Und man muss einfach sagen, dass ein Vizekanzler in Österreich sagt, der Bevölkerungsaustausch sei eine Realität. Und der ist leider in einem hohen Maße halt eben auch verwoben mit so antisemitischen Motiven. Ist ein bisschen schwierig, das darzustellen, weil wir wirklich halt über einen formidablen Unsinn reden, aber einen hochgefährlichen, gegen den sich natürlich eigentlich also ein Vizekanzler verwehren müsste, aber das tut er nicht mehr.
Wie würdest du denn das Verhältnis beschreiben von solchen Rhetoriken und Gesetzgebung, also politischer Praxis? In welche Bereiche reicht es hinein? Also wir haben jetzt über sowas wie Asylpolitik gesprochen, aber eben auch viel quasi über die Äußerungen, über das Agieren. Wo quasi findet sich denn stark dieses schwarz-blaue Gemengelage dann in der konkreten Politik?
Ja, es ist tatsächlich eine Gemengelage, so wie auch schon die schwarz-blaue Regierung im Jahr 2000 bis 2006, gibt es eigentlich tatsächlich eine Agenda. Und diese Agenda ist ein neoliberaler Umbau des Landes. Das war damals dem Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sehr wichtig und das ist heute halt eben auch eigentlich die Hauptaufgabe, die der jetzige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat. Wenn er zur Europäischen Union befragt wird, dann geht es immer nur darum, es gibt zu viel Bürokratie, man muss das abbauen und so weiter, man will irgendwie angeblich effizienter werden. Das ist eigentlich die Aufgabe, die diese Partei vertritt und für die sie halt eben auch aus gewissen Kreisen, jetzt was ist der industriellen Vereinigung oder der Wirtschaftskammer halt eben beträchtliche Unterstützung erhält. Und gleichzeitig macht man dann halt so dieses ideologische Feuerchen, von dem, dass es ja irgendwie so eine Art österreichische Heimat gibt oder so, also ne, es gibt also irgendwie so Dinge, die uns angeblich verbinden und die man schützen müsse und so weiter. Ne? Und das überlässt man dann halt eben in Teilen eher der FPÖ. Aber das ist tatsächlich, ja, der Ausdruck Gemengelage ist nicht schlecht, das ist einfach das Konzept. Vorne rum warnt man irgendwie vor den Ausländern und vor den Gefahren und hintenrum wird ganz klar eine neoliberale Politik durchgesetzt. Die könnte ich jetzt in einzelnen Beispielen aufzeigen, aber ich weiß nicht, ob es zu weit führt, also nur so eine Kurzversion. Es gibt eine Steuergesetzgebung, die eindeutig dazu geeignet ist, dass besser Verdienende mehr Geld bekommen, die dazu geeignet ist, dadurch, dass dann natürlich weniger Geld da ist für andere Institutionen, dass man sparen muss. Ne? Ja, das ist das Programm.
Wie sieht denn gerade auf solche Wirtschaftspolitik die Reaktion aus? Also gibt es dagegen Protest? Wie äußern sich ja auch so Akteure wie die Gewerkschaften?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Im Moment hat man den Eindruck, dass dieses Motiv der, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, der Herzenskälte dieser Regierung tatsächlich ihr schadet. Und dass man jetzt versucht, dagegen zu steuern und zu sagen, nein, nein, wir haben natürlich ein Herz für Familien und wir wollen uns auch um Arme und Schwache kümmern und so. Und es gab ja auch zum Beispiel nach der Einführung des 12-Stunden-Tags und der 60-Stunden-Woche gab es sehr, sehr große, auch von Gewerkschaften organisierte Proteste. Ich glaube, es waren über 100.000 Menschen am Heldenplatz. Und da steuert man jetzt ein bisschen dagegen. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann muss man sagen, das ist nicht so. Also zum Beispiel hat man gesagt, ja, man möchte etwas für die Familien tun. Und da gibt es jetzt halt eben größere Familienfreibeträge, die immer nach der Logik laufen, dass Menschen, die gar keine Steuern zahlen, mehr oder weniger überhaupt nichts davon haben. Menschen, die wenig Steuern zahlen, haben natürlich von Freibeträgen auch nur wenig. Und die, die viel Steuern zahlen, haben teilweise beträchtliche zusätzliche Einkünfte. Interessantes Detail, was ich hier noch sagen möchte, die sind natürlich nicht zweckgebunden. Das heißt also, wenn ich jetzt also, keine Ahnung, 8.000 Euro im Monat verdiene und aufgrund meiner Kinder mehrere hundert Euro im Monat zusätzlich behalte, dann kann ich mir davon ja, was weiß ich, Alufelgen für mein Auto kaufen. Ne? Das heißt ja gar nicht, dass es irgendwie den Kindern zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig gibt es eine ständige Rhetorik, dass man ja Arme bevormunden muss und es werden jetzt auch in Österreich so Hartz-IV-artige Agenda 2010 Sozialreformen eingeführt, bei denen es darum geht, dass man zum Beispiel armen Familien ja nur Sachleistungen geben darf, da ja sonst das Geld irgendwie verschwendet wird. Ne? Das ist also quasi echt eine Art von Klassenjustiz. Also ab einem bestimmten Einkommen darf man Menschen ja überhaupt keine Vorschriften mehr machen. Die müssen ja auch Steuern zahlen, ist ja freiwillig. Aber halt arme Menschen, die werden drangsaliert geradezu.
Was du schon angesprochen hast, ist die aktuelle Debatte um die österreichische Pressefreiheit. Der Anlass, das Interview des populären ORF-Fernsehjournalisten Armin Wolf mit Harald Wilimski, der als Europawahlkandidat für die FPÖ antritt. Das ist jetzt aber bei weitem nicht der erste Angriff, der passiert gegen journalistische Arbeit. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, auf was für eine Medienlandschaft traf denn überhaupt diese schwarz-blaue Koalition, als sie ihre Regierung antrat? Und wie hat die sich auch seitdem verändert?
Wir haben natürlich die Lage, die man in Österreich hat und die man in Teilen auch halt in anderen Ländern Europas sieht, die ist auch ein Medienproblem. Und man hat in Österreich einen geradezu, ich möchte sagen, also obszönen Boulevard. Also fast alle Zeitungen sind Boulevardesk. Und das Seltsame ist, was man sich in England oder in Deutschland kaum vorstellen kann, ist, dass diese Zeitungen auch noch mit staatlichen Förderungen alimentiert werden. Wohl, weil man hofft, dass man dadurch sich eine positive Berichterstattung erkauft. Das heißt, es gibt tatsächlich kaum wirklich unabhängige Berichterstattung. Ich möchte sagen, in einem konkreten Beispiel. Wir wissen, dass eine Person einen eindeutig rechtsradikalen Hintergrund hat und sich eindeutig dezidiert rechtsradikal geäußert hat. Jetzt ist die halt nun mal Minister geworden in unserem wunderschönen Österreich. Und dann gibt es Berichte darüber, wie diese Person mit ihrem Hund spazieren geht und wie sie irgendwie sich, keine Ahnung, eine Wurstsuppe kocht und so weiter. Also diese Art von menschelndem, boulevardisierendem Blick auf die Person, das ist natürlich ganz direkt eine politische Botschaft. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass jetzt bei den größeren Zeitungen im Land nicht gute Arbeit gemacht wird. Aber man hat natürlich auch diese gewisse Not einer Verbundenheit mit Werbekunden. Ne? Und ich möchte jetzt, also wenn ich das jetzt so in einem läppischen Beispiel sage, also sollen wir beispielsweise ernsthaft über die Probleme des motorisierten Individualverkehrs mit Zeitungen reden, die 10-seitige Sonderbeilagen über ein neues SUV-Modell haben. Ne? Also das heißt, natürlich, was sollen die Zeitungen machen? Sie müssen irgendwie an Geld kommen. Deswegen haben wir ja auch BARM gegründet, sage ich jetzt mal gleich in eigener Sache. Ne?
Darauf kommen wir vielleicht jetzt auch zu sprechen. In welcher Situation sind denn linke Medien, wie jetzt zum Beispiel die Malmö, die als Zeitung erscheint, aber auch das feministische Magazin Anschläge, wie auch die verschiedenen freien Radios in Österreich?
Tatsächlich haben wir ja vor einem halben Jahr ein Bündnis alternativer Medien gegründet, das sich abkürzt BARM. Und da sind dabei halt beispielsweise also die Malmö, aber auch feministische Zeitungen wie die Anschläge, die Frauensolidarität, der Augustin, das ist die Straßenzeitung, Obdachlosenzeitung in Wien, die ARD-Information, die Zeitung Bildpunkt, der Mosaikblog, die Volksstimme, ich passe jetzt auf, dass ich niemanden verpasse, und das Magazin Skook, Magazin für Musikkultur und natürlich auch Radio Orange. Das ist das freie Radio in Wien. Und die Überlegung war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns zusammenschließen, versuchen gemeinsame Medienarbeit zu machen, versuchen auch idealerweise gemeinsam Themen zu setzen, natürlich uns auch wechselseitig ein bisschen zu bewerben, gemeinsame Veranstaltungen zu machen. Und bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, also es gibt genügend Gründe, jetzt pessimistisch zu sein, auch was die Medienöffentlichkeit in Österreich betrifft, würde ich sagen, ist das doch etwas, was sich seit dem schwarz-blauen Regierungsantritt geändert hat, dass doch weitere Kreise in der Bevölkerung sich wieder politisieren, dass es Tendenzen gibt, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite ja halt eben auch für Skook, also das ist ursprünglich eigentlich nur ein Musikmagazin. Und wir können zum Beispiel sehen, dass also Veranstalterinnen und Veranstalter, die also lange Zeit also völlig unpolitisch waren, sich jetzt wieder repolitisieren, also zu ihrem Musikprogramm jetzt auch gerne irgendwie Podiumsdiskussionen machen und so. Und das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung.
Jetzt gab es aber, wenn wir auf quasi diese Medien, die du aufgezählt hast, die sich auch zusammengeschlossen haben, gucken, auch ganz konkrete Probleme. Also zum Beispiel die Zeitschrift Anschläge hat ja dazu aufgerufen, dass man sie unterstützt, weil ihr auch Förderungen gestrichen wurden. Wie sieht das denn aus, auch auf andere Medien bezogen?
Also das ist doch eine ganz elegante Sache im Kapitalismus. Man braucht doch nicht irgendwie jemanden verbieten oder so oder ins Gefängnis stecken, ne? Sondern man kann doch einfach, also über Geld kann man doch eine Menge politische Dinge regeln. Und nun ist es einfach so, medial stehen wir vor einem ungeheuren Strukturwandel. Die Verkäufe von Zeitungen, das wird immer geringer. Und also zum Beispiel jetzt halt auch bei dem Musikmagazin sieht man das jetzt halt auch in Deutschland, wurde Specs eingestellt und Groove und so. Also man kann Leuten jetzt nicht mehr irgendwie eine Zeitung verkaufen mit einer CD-Beilage, damit sie sich die neuesten Underground-Hits anhören, weil die Leute überhaupt keinen CD-Player mehr haben oder so. Das ist jetzt so ein Beispiel, ne? Also das heißt, da ändert sich was und es ist sehr schwierig geworden, im Internet Geld zu verdienen mit Information, nicht wahr? Das geht eigentlich allen Zeitungen in der Welt so, außer vielleicht der New York Times. Und diese Situation ist eigentlich allen Beteiligten klar und die muss man auch einer breiten Öffentlichkeit klar machen, dass wir gemeinsam jetzt nach Möglichkeiten suchen sollten, wie kann man noch weiterhin eine unabhängige Berichterstattung finanzieren. Eine Möglichkeit ist natürlich klar, dass man sich dankenswerterweise halt ein Anschläge-Abo besorgt oder ein Volksstimme-Abo oder dass wir halt eben elektronische Formen des Abos haben. Ne? Das muss man schauen, weil halt leider immer weniger Leute auf Papier lesen.
Jetzt war ja die FPÖ bereits an Regierungen in Österreich beteiligt. Du hast es schon angesprochen, 2000 ja. bis 2006 war das der Fall. Damals entstanden Donnerstagsdemos, wo Leute ja. wöchentlich auf die Straße gegangen sind, um gegen diese Regierung zu protestieren. Inwiefern bezieht man sich denn jetzt in den letzten Jahren auf diesen Protest und was könnte man auch aus dem lernen?
Also die Donnerstagsdemos, die jetzt wieder regelmäßig stattfinden, in Wien, aber auch in anderen Städten in Österreich, das ist natürlich einfach also eine ganz erfreuliche Entwicklung. Und diejenigen, die das organisieren, die staunen auch teilweise Bauklötze über die Resonanz, die das hat. Es hat sich seit dem Jahr 2000, da hat sich einiges geändert. Heute ist die Donnerstagsdemo, und das kann man natürlich auch irgendwie, muss man auch vielleicht eine gewisse Ambivalenz einräumen, ist eine riesengroße Party. Es gibt wunderbare DJ-Lines. Es gehen insbesondere auch viele junge Leute dorthin und freuen sich, was da los ist. Es gibt tolle T-Shirts zu kaufen und so, ne? Die man übrigens aber halt eben jetzt anders organisiert, als es irgendwie die Fußballvereine machen, die irgendwie für 30 Cent die T-Shirts kaufen und sie dann für 80 verkaufen, sondern da achtet man natürlich auch auf eine faire Produktion und ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, ne? Die kaufen die T-Shirts ein für 23 Euro und verkaufen sie weiter für 25 Euro. Das sind so Möglichkeiten, sich damit zu identifizieren und das hat sicherlich auch einen politisierenden Effekt. Im Jahr 2000, da war das so, da waren das alles so Leute, die eh schon irgendwie hochpolitisiert waren und irgendwie tendenziell auch vielleicht eher älteres Publikum oder so, die das in etwas anderer Form organisiert haben. Also es ist heute irgendwie, kann man sagen, es hat sich professionalisiert oder so. Aber unterm Strich, ja, das läuft und das ist auch eines der Elemente, wie man halt eben so eine gewisse Gegenöffentlichkeit gegen die starke rechtspopulistische Wende, die wir in Österreich erleben, bilden kann.
Jetzt gibt es ja gleichzeitig auch Stimmen, die sagen, naja, der Zulauf ist nicht so wie quasi bei der ersten schwarz-blauen Regierung. Es findet zu wenig Vernetzung statt oder wie auch immer. Wie ja. würdest du darauf reagieren?
Also natürlich, man kann immer mehr machen. Klar, also ich bei den Donnerstagsdemos, wo ich war ich überrascht, wie viel los ist. Ich würde mal Folgendes sagen. Also wir stehen jetzt ein bisschen vor einem strategischen Problem. Ich glaube, es gibt gewisse Themen, die breite gesellschaftliche Kreise in Österreich ansprechen. Ich möchte da sagen, zum Beispiel Feminismus. Jetzige Regierungsmitglieder, insbesondere weibliche Regierungsmitglieder der jetzigen schwarz-blauen Regierung, die sagen ja voller Stolz, sie seien keine Feministin und sie müssten das auch nicht mehr sein. Dabei weiß ja, also wissen doch große Teile in Österreich, Männer wie Frauen, dass die Wahrheit ist, dass es für die Gleichberechtigung immer noch ein enorm weiter Weg ist. Ein anderer Punkt wäre die Ökologie. Diese österreichische Bundesregierung macht nichts für die Umwelt. Die Energiekosten sind heute niedriger als im Jahr 2000 und es wird auch noch immer mehr Energie verbraucht und also die österreichische Volkspartei, das ist sehr wichtig, das sagen sie ja mit Tränen in den Augen, dass es niemals eine ökologische Steuerreform geben darf und so weiter und so weiter. Dann die Gesellschaftspolitik, über die wir eben schon geredet haben. Was diese Regierung macht, ist dazu geeignet, die Lebenssituation der Menschen im Land ständig zu verschlechtern. Die Formel heißt mehr Arbeit für weniger Geld, weniger soziale Sicherheit. Also, diese Art von Gesellschaftspolitik, der Feminismus, die Ökologie, das wären eine Klammer, womit man eine breite gesellschaftliche Bewegung aufstellen könnte und vielleicht sogar auch Mehrheiten im Land erreichen könnte. Und tatsächlich ist das im Moment ein wenig schwierig, weil sich doch vieles in so einem parteipolitischen Streit in Österreich aufspaltet. Also vielleicht hat man es auch in Deutschland mitbekommen, dass die Grüne Partei hat das Kunststück hingekriegt, sich gleich in drei Parteien aufzuspalten. Und wenn jetzt da kleine und Kleinstgruppen sich gegenseitig bekämpfen, dann hat man natürlich die Gefahr, dass sich alle gemeinsam miteinander marginalisieren. Dieses Problem sehe ich sehr wohl.
Der rechte Normalzustand verlangt nach einer täglichen Skandalisierung nach möglichst vielen Menschen, die nicht nur dabei zusehen. So steht es zum Beispiel in einem Artikel im letzten Jahr in der Malmö. Wie würdest du denn prognostizieren, geht es weiter mit dem Protest gegen die rechte Regierung, gegen diesen rechten Normalzustand?
Natürlich. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Ich möchte sagen, es gibt durchaus auch gewisse Erfolge. Ich glaube, dass es ist doch immer auch ganz interessant zu sehen, also was sagen jetzt so konservative bürgerliche Kommentatoren? Und da merke ich ja auch, dass die jetzt mitunter, wie soll ich sagen, übellaunig werden, weil sie sehen, dass ja ihre schwarz-blaue Bundesregierung so wunderschöne Erfolge hat in der Steuerreform und so weiter und so weiter. Und dass sie sich aber immer wieder der Frage ausgesetzt sehen, ja, aber was ist denn jetzt mit diesen ganzen rechtsradikalen Sagern, dass wieder jemand irgendwie gesagt hat, also Holocaustleugnung und was weiß ich nicht alles. Ne? Und ich denke, diesen Druck aufrechtzuerhalten und zu sagen, nein, was da läuft, das geht so nicht und wir zeigen uns da widerständig, das ist sehr wichtig. Ein Detail möchte ich noch dazu anfügen, jetzt im Zusammenhang in der Diskussion mit den Konservativen im Land, was ich so ganz interessant finde, ist, dass mittlerweile ja die Moral gilt ja als so ein linker Kampfbegriff. Ne? Es ist so, also es stimmt ja auch, viele konservative Menschen tun sich schwer mit Moral, die sind lieber pragmatisch. Ne? Und da muss man aber halt eben, da sollte man nicht nachlassen und sagen, nein, wir wollen menschenwürdige Verhältnisse, wir wollen wir wollen ökologische Maßnahmen, damit wir noch weiter in die Luft atmen können und so weiter und so weiter. Wenn ihr das subsumieren wollt unter moralische Fragen, na klar, dann sind wir Linken halt moralisch und wir werden euch mit dieser Moral auch nicht in Ruhe lassen.